Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Ja, jetzt sagen ja sich einige, noch ein Podcast. Ja, genau richtig. So ein ganz unbekanntes Medium. Ist glaube ich, ganz neumodisch, oder?
Absolut, also Podcast noch nie vorher da gewesen, unbekannt, ja, überhaupt nicht hier durchgekaut. Es braucht noch einen.
Ja, und die ersten Folgen sind natürlich immer, wie bekannt, die professionellsten. In dem Sinne, willkommen zur Unternehmer-Lounge. In dem Podcast soll es quasi darum gehen, dass wir außer heute immer Gäste aus den verschiedensten Branchen irgendwie interviewen, mehr über ihr Geschäftsmodell, über die Nische lernen, in der sie tätig sind, um einfach das gesamte Marktverständnis zu verbessern auf der einen Seite und dass ihr als Zuhörer da auch was mitnehmen könnt, vielleicht für euer Geschäftsmodell, Inspiration, wie haben die Leute Herausforderungen gemeistert, vielleicht sogar ein neues Angebot für verschiedene Märkte entwickeln, einfach, dass das Marktverständnis besser wird. Und mir gegenüber sitzt vermutlich der beste Versicherungs- und Verkehrsrechtsanwalt Daniel Thieler. Hallo Daniel, freut mich, dass wir das zusammen hier machen.
Ich freue mich auch. Ja, der erste Podcast, ne? Also der erste Podcast, und ich darf ihn mit dem großartigen Fabian Senf machen. Videograf. Fabian, was machst du noch mal genau?
Schön, dass du fragst. Also Videoproduzent für Unternehmensfilme, vor allen Dingen im Bereich Karriere viel unterwegs. Das heißt, wir denken Videos nicht nur als eine Insellösung, als eine Lösung für ein Problem, sondern wir betrachten das ganze Konzept, also machen das ganze Ding ein bisschen strategischer, denken uns in die Prozesse rein, in das Angebot, dass es wirklich für alle Kanäle unterstützend ist und die Kanäle, die man damit neu erschließt, auch wirklich funktionieren.
Ich meine, also wir leben ja auch in einer Welt, die von den Bildern bestimmt wird. Wer die Macht über Bilder hat, hat die Möglichkeit, etwas zu sagen. Viel mehr als früher waren es also Printmedien. Jetzt ist es wirklich das Videotestimonial. Jetzt ist es wirklich das Recruitment, also Video, das denjenigen, der auf Instagram scrollt, einfach anspricht und abholt.
Ja, genau. Also die Frage ist viel weniger heutzutage, ob man Video macht, sondern die Frage ist viel eher, wie man Videos macht. Also das ist das neue Thema. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Kennt man mittlerweile schon. Aber im Prinzip braucht jedes Unternehmen mittlerweile Video. Und es ist auch eine Branche, die mir sehr viel Spaß macht tatsächlich.
Lass uns das mal ein bisschen strukturieren. Fabian, du siehst, entschuldige bitte, sehr jung aus. Nur damit die Zuhörer also wissen, was ich hier für eine optische, also Augenweide hier mir gegenüber habe.
Also erstmal danke Daniel für das absolut reizende Argument, Kompliment meinerseits. Ja, also wie wird man Videoproduzent? Ich habe damals vor irgendwie 6 Jahren, glaube ich, wie jeder das so ein bisschen angefangen hat. Ich hatte schon immer eine Passion irgendwie für Filme. Ich habe immer Filme mit einem anderen Auge geschaut, viel mehr analysiert, warum haben die Einstellung gewählt, warum sind die Farben jetzt so und so weiter und so fort, auch so auch schon im jungen Alter. Tatsächlich hatte ich dann während Covid angefangen hat, einfach viel zu viel Langeweile, neben der Schule damals noch. Und dachte mir, okay, du musst irgendwas Sinnvolles machen. Und habe dann eben die Kamera von meinem Vater mal in die Hand genommen. Damals war es noch Foto- und Videografie. Ich glaube, da fängt auch jeder in dem Bereich sehr, sehr ähnlich an, weil man kann eine Kamera bedienen, man kann theoretisch beides machen. Aber rauskristallisiert, ey, Film ist es. Und Film ist es geworden.
Wie waren so deine ersten, also Steine? Klar, du hast da die Kamera genommen. Also das heißt, dass dein Vater auch selber viel fotografiert hat oder viel gefilmt hat?
Tatsächlich habe ich dann danach erfahren, also mein Vater hat immer viel fotografiert, ja. Tatsächlich habe ich damals erfahren, dass mein Papa selber mal Fotograf werden wollte. Aber das war schon dann irgendwie, als ich ein Jahr das ganze Thema aufgerollt hatte. Und das fand ich sehr, da liegen anscheinend irgendwie Fotografen und Videografen-Gene bei uns in der Familie. Wer weiß, mein Opa war nämlich künstlerisch sehr veranlagt, er hat sehr gerne gemalt, also auch wieder visuell. Irgendwie scheint das von der Familie meines Vaters ein bisschen veranlagt zu sein.
Okay, also ich stelle mir jetzt den noch etwas jüngeren Fabian vor in Meran in Sachsen oder Gera, wo bin ich?
In Gera bin ich
Ich
aufgewachsen.
bin in Gera und fange neben der Schule an, Filme zu machen. Und jetzt also bist du schon Unternehmer und das schon eine gewisse Zeit. Da muss irgendwas dazwischen liegen. Nimm uns mal mit.
Ich habe damals auch in, das war in derselben, im selben Zeitraum, während Corona angefangen hat, dieses Filmthema überhaupt erstmal als berufliche Alternative, nicht alternative Option betrachtet. Und dachte mir dann, okay, ich hatte schon in der Oberstufe, noch im Gymnasium, hatte ich immer einen Kurs belegt, der war, hieß Wirtschaft und Recht. Das hatte ich auch im Leistungskurs, also quasi alles, was mit BWL, VWL, Unternehmertum irgendwie zu tun hat, wie man ein Unternehmen führt und auch so ein bisschen die rechtliche Lage dahinter. Und das ist bei mir aus zwei Standpunkten rausgekommen. Einmal aus diesem kreativen Videomarketing-Bereich heraus, auf der anderen Ebene aus dem Unternehmertum heraus. Also mich hat dieses Selbstständigkeitsthema schon immer beschäftigt, weil ich nie an eine Filmhochschule wollte oder was in die Richtung, sondern immer das irgendwie mir selbst was erschaffen wollte. Und dann dachte ich, okay, das ist ja eigentlich die perfekte Möglichkeit. Du möchtest keine Kinofilme produzieren, du möchtest Unternehmensfilme produzieren. Und darüber bin ich dann darauf gekommen. Das dann ein Jahr durchgezogen, bis ich mich dann doch wieder dazu entschieden hatte, so eine klassische Nach-Abi-Aktion durchzuziehen. Und zwar, ja, Neuseeland. Aber dadurch, dass ich vorher da schon in Unternehmernetzwerken aktiv war, die auch international funktionieren, habe ich da tatsächlich das auch weiter genutzt und weiter als Videoproduzent selbst in Neuseeland gearbeitet, dadurch die ersten internationalen Kunden betreut und wieder zurückgekommen und mich dann nach Leipzig umgesiedelt. Das war so mein grober Werdegang, wie das ganze Thema abgelaufen ist. Ach so, als ich quasi mit 18 Jahren, falls ich es noch nicht gesagt hatte, ich hatte auch mit 18 Jahren tatsächlich gegründet, also in demselben Jahr, wo Covid angefangen hat, ich mich mit Videografie beschäftigt hatte, habe ich dann auch direkt gesagt, okay, nach meinem 18., einen Monat danach, gründe ich einfach mal und sehe, wo das Ganze hinführt.
Wie war der Anfang? Ich meine, du musst da Angst gehabt haben.
Tatsächlich, ich finde, dass das Thema Junggründen sehr falsch eingeschätzt wird aus meiner Sicht. Und zwar finanziell ist Junggründen, wenn man noch zu Hause bei der Familie ist, noch in der Schule ist, überhaupt kein Problem. Man hat genug Zeit, sich in das reinzudenken. Man hat keine großen Rechnungen, die man bezahlt. Finanziell überhaupt kein Problem. Ich dachte auch, dass das erst ein Problem ist. Was ich aber unterschätzt habe, ist das, was es mit deiner Psyche macht. Beschäftigt sich als 18-Jähriger, wo viele erst entweder in das Studentenleben reinstarten oder in der Ausbildung sind, dieses junge Leben im Ausleben, dieses frei und sorglos sein und langsam erwachsen werden, was da viele ausleben, das kippt ganz schnell. Weil du als 18-Jähriger auf einmal Probleme in Anführungszeichen hast oder dich mit Dingen beschäftigen musst, womit sich nur Erwachsene beschäftigen. Psychisch für den Kopf ist das eine deutlich größere Herausforderung gewesen damals.
Wirst du es nochmal machen?
Wenn ich nochmal gründen müsste, würde ich trotzdem wieder jung gründen, weil letztendlich hat mich alles dahin geführt, alle Niederschläge, alle Szenarien, wo ich vor stand und kurz davor war, wirklich das Ding einfach zu lassen. Es hat sich herausgestellt, es war alles das wert. Und ich habe damals auch schon alles, was mir vor diesem Unternehmertum passiert ist, habe ich immer alles darunter abgestempelt. Ich wäre nicht die Person geworden, die ich jetzt bin. Und damit bin ich sehr, sehr happy. Und deshalb sage ich immer, ich würde alles genau nochmal so machen, egal wie viel schlaflose Nächte dazwischen liegen und wie viel extra Meilen du gehen musst.
Fabian, wie stelle ich mir das vor? Wir haben gehört, was du tust. Mal mir ein Bild oder visualisiere mir einen Film viel besser.
Einen
Einen
Film.
Film.
wundervoll. Also, eigentlich komme ich aus dem Agenturgeschäft. Also ich habe viel mit Agenturen zusammengearbeitet an größeren Sets, gerade in Richtung KMU, Maschinenbauer, der deutsche Mittelstand, den man eigentlich so nicht kennt. Also wirklich der klassische deutsche Mittelstand, produzierendes Gewerbe. Große Firmen, die irgendwo mitten im Nirgendwo sitzen, wo du dann einen Firmenkomplex hast. Und da haben wir sehr, sehr viel Recruiting-Kampagnen produziert. Und warum, also wie wir sowas aufbauen. Wir machen das sehr, sehr oft auf Interviews aufgebaut, weil wir einfach gesehen haben, A, die Ergebnisse sagen es, was unsere Kunden haben, was eh das Wichtigste ist. Also das soll es ja letztendlich bringen, dass Leute eingestellt werden. Und Punkt B, Menschen kaufen ja irgendwo von Menschen, vollkommen klar den meisten heutzutage. Trotzdem leben das viele Unternehmen noch nicht. Und gerade wenn es um den Jobwechsel geht, ist es eine super emotionale Entscheidung für den Arbeitnehmer, den Job zu wechseln. Dort muss man eben ansetzen. Da reicht nicht der nächste Benefit immer nur noch. Es werden mittlerweile ja mit Benefits um sich geschmissen. Die sollte man auch nennen, einfach um zu zeigen, okay, man geht mit. Aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass warum die Leute wirklich diesen neuen Job annehmen, sind die Menschen dahinter. Also es ist ein ähnliches Prinzip ja bei unserem Podcast. Wir gehen ja auch auf die Menschen dahinter ein. Also immer auf Interviewstil aufgebaut, ganz viel reden, wie wir es hier tun, ganz viele Interviews führen und dann natürlich die Leute mitnehmen an den neuen Arbeitsplatz, dass die Arbeitsatmosphäre zeigen und so weiter und so fort. Und was für Endmedien darunter stehen, das ist natürlich individuell für jede Firma. Aber ja, das ist unser Spezialgebiet. Das machen wir am liebsten und mit Herzblut.
Ich denke zurück, wir haben uns ja über eine Netzwerkveranstaltung kennengelernt, über BNI. Da kommen wir bestimmt doch irgendwann mal zusammen. Nochmal drauf. Woran ich mich als erstes also erinnern kann, war ein Recruitment-Spot für einen Friseurladen. Und ich fand den so erfrischend. Man hat sofort gemerkt, die Angestellten, die quasi ja geworben haben die ihre neuen Kollegen quasi geworben haben, die hatten Bock. Du hast es irgendwie geschafft, da eine gewisse Nahbarkeit zu schaffen. Trotzdem war es irgendwie so authentisch, es wirkte. Ja, also ich war kurz davor, mir eine Schere selber in die Hand zu nehmen und da anzufangen.
Das heißt, es funktioniert.
Das
Danke.
heißt, es
Danke für die
funktioniert.
Blumen, Daniel. Es funktioniert, genau
Ja?
deswegen machen wir es. Interview ist nicht gleich Interview. Man muss die strategisch irgendwie aufbauen, dass Einwände behoben werden können, dass genau die richtigen Themen eben rauskommen und das kommuniziert wird, für was das Unternehmen steht und für was es eben auch nicht steht. Das ist unsere Expertise, weil wir diesen Gesamtprozess eben betrachten und nicht nur dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, das Video nicht als Insellösung sehen, sondern als Grundlage für den Gesamtprozess, aber den Gesamtprozess immer im Hinterkopf haben. Deshalb funktioniert es so gut.
Wenn du jetzt den 18-Jährigen, wir haben vorhin drüber gesprochen, der zum ersten Mal die Kamera in die Hand nimmt, wenn du den Fabian vor dir sitzt, in so einem Gespräch, wie wir es gerade haben, in meiner Kanzlei in Gohlis, Striche Eutritsch, was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm für einen Tipp geben?
Lerne erst mal dein Handwerk. Also ich glaube, ich bin damals einen kleinen Ticken zu früh in ein Mentoring gestartet. Da hatte ich noch ein bisschen, ja, Selbstbewusstseinsprobleme. Das ist das, was ich vorhin meinte. Finanziell ist das Jungstarten nicht so ein großes Thema. Aber vor allen Dingen mit Selbstbewusstsein, wer bin ich, was kann ich überhaupt leisten, das hatte ich bei mir im Leben noch gar nicht gefestigt. Und deshalb würde ich sagen, noch ein bisschen mehr Handwerk lernen. Ich habe nicht unbedingt, also aus jetziger Perspektive natürlich, schlechte Videos produziert, aber die waren nicht schlecht schlecht. Die konnten schon immer was. Also ich habe nie ein schlechtes Produkt verkauft, sondern ich habe einfach nur noch nicht genug mir selbst bewiesen gehabt, was ich eigentlich leisten kann. Ich hatte es noch nicht oft genug getan. Und hätte ich das ein bisschen später angefangen, das hätte ich anders gemacht. Aber grundsätzlich wieder das Thema, ich bereue nichts. Das ist alles so passiert, wie es passiert ist. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden, sehr im Reinen mit mir. Und wenn ich mal was verbockt habe, habe ich auch immer dazu gestanden. Es ist am Anfang einfach mal so, man macht Fehler, das ist ganz normal. Und deshalb, ja, finde quasi erstmal dich selbst, wie cheesy das auch klingt. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, das zu sagen. Aber letztendlich für dich selbst, was du leisten kannst für die Unternehmen, was deine Dienstleistung wirklich im Kern ist, was das bewirken kann. Und dann wird es alles andere darauf, was darauf aufbaut, deutlich besser werden.
Es ja, ist ja das Krasse, dass du sogar so ein Lisa-Jahr gehabt hast in Neuseeland, wo du ja trotzdem gearbeitet hast.
Ja, ich habe versucht, so ein bisschen ein Zwischending zu finden, weil das hat mich davon auch irgendwie sehr abgeschreckt. Im Vornherein dieses Vorurteil, wenn man dort ist, ist es was ganz anderes. Das merkt man aber erst, wenn man da drin selber drinne steckt. Und ich verstehe das auch total, dass das nach außen so wirkt. Effektiv gesehen ist es ja auch genau das. Aber ja, ich hasse es, in dieses Klischee zu spielen. Aber es hat mir wirklich sehr geholfen tatsächlich. Also die Kombination war für mich auch wichtig. Das Business quasi nicht das komplette Jahr zurückzustellen, und zu sagen, ich reise jetzt nur, ich bin jetzt auf Selbstfindungsreise, sondern diese Kombination hat es gemacht. Aus den alten Strukturen, die du in deinem Heimatort eben hattest, rauszukommen, ohne Hilfe einfach mal dazustehen, alles selbst mal regeln zu müssen, die Realität kennenzulernen. Und das in Kombination mit Business, das hat mir geholfen.
Was ich krass bei dir finde und was uns auch eint, das ist so immer wieder die eigenen Grenzen irgendwie auszuloten. Du hast da erzählt, dieses Bungee-Sprung-Erlebnis, kannst du uns da mitnehmen? Weil das fand ich so einprägsam.
Für die Leute, die es nicht wissen, gut, es werden jetzt wahrscheinlich alle sein, die zuhören. Ich habe mich dann auch in Neuseeland, ja, Klischee, dazu entschieden, einen Bungee-Sprung zu machen. Aber aus einem ganz anderen Beweggrund. Also für mich war, ich habe vorher einen Fallschirmsprung gemacht, da habe ich mir auch fast in die Hosen gemacht, weil es so diese Vorstellung war, unglaublich schlimm für mich gefühlt. Trotzdem irgendwo noch machbar. Also das war immer so ein Ding, da habe ich mich gefühlt, das ist machbar. Man hängt an jemanden dran, letztendlich ist man auch so weit oben, dass man die Höhe gar nicht fühlt und so weiter und so fort. Und nachdem ich diesen Fallschirmsprung gemacht habe, wozu ich mich ohne viel Druck dazu bringen konnte, war nicht kein großes Problem, war trotzdem noch bei mir in diesem Kopf dieser Endgegner, Bungee-Sprung, das wirst du nie machen. Weil du musst aktiv springen, du hast nichts um dich herum, keinen, an dem du dranhängst oder so. Du bist einfach frei, du bist nur an deinen Knöcheln dran und musst selber aktiv springen und hast ein viel krasseres Höhengefühl. Also du kriegst dann auf einmal wieder Höhenangst, was du beim Fallschirmsprung nicht hast, weil es viel zu weit oben ist. Und beim Bungee-Sprung hast du aber diese Selbstüberwindung, die dazu kommt. Und das ist das Einzige, was ich in meinem Leben nie, nie, nie machen wollte. Und als ich dann in Neuseeland war, hat man das natürlich immer gehört, okay, da ist der erste kommerzielle Bungee-Sprung gewesen und so weiter. Du wirst damit konfrontiert. Und trotzdem habe ich mir immer wieder gesagt, nee, das willst du nicht. Das ist das Einzige, was du nicht machst. Und an dem Tag, wo es bei mir am schlimmsten war, das war irgendwie 4 Monate vor dem eigentlichen Sprungtag, ich habe den noch nicht gebucht gehabt, aber an dem Abend, wo es das Gefühl am meisten hochkam, ich hasse dieses Gefühl, das zu tun, an dem Tag habe ich den Sprung gebucht. Weil ich mich immer versuche, in jeglichen Lebenslagen an Grenzen zu bringen, aus der Komfortzone rauszukommen und mir die Ängste dadurch zu nehmen, indem ich es einfach tue. Und das wollte ich mir damit auch selbst beweisen tatsächlich, dass ich das hinbekomme. Ich habe es in allen Lebenslagen bisher gemacht und dachte mir so fuck it, warum nicht das auch noch? Warum nicht diesen Endgegner einfach in deinem Kopf besiegen? Und nachdem ich den gemacht habe, du denkst, du kannst Welten versetzen. Also wenn du so deine Komfortzone so krass verlässt, diesen Endgegner in deinem Kopf besiegst, dann wird dir erstmal klar, dass du Gefühl alles kannst.
Gibt es so einen Bungee-Moment, also auch in deiner unternehmerischen Tätigkeit, gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, das sah im ersten Moment zu groß aus?
Ja, einige Dinge. Also um mal eins rauszugreifen, Netzwerken ist mir früher immer sehr, sehr schwer gefallen. Das ist auch wieder in Verbindung mit dem Selbstbild, was ich früher von mir hatte. Immer darauf bezogen, okay, wer bin ich eigentlich, was kann ich anbieten? Und da ist auf sich rauszukommen, auf die Leute zuzugehen, vor 50 plus Unternehmern irgendwie zu sprechen, das war für mich früher ein riesiges Ding. Aber genau da habe ich auch wieder gesagt, okay, das ist jetzt für dich ein riesiges Ding, aber desto öfter du es machst, desto normaler wird es werden und desto leichter wird dir das fallen. Und irgendwann wirst du diesen Gegner in deinem Kopf einfach wieder besiegen. Und das war zum Beispiel eines von den Themen, das habe ich eine Ecke für gebraucht. Ich weiß gar nicht, ob das nach außen so gewirkt hat damals, weil ich habe eigentlich tatsächlich gutes Feedback bekommen, aber intern hat es sich noch nicht so angefühlt. Und das hat eine Weile gebraucht. Aber ja, dieses Netzwerkthema vor Leuten sprechen, das war immer ein großes Thema für mich. Trotz dessen, dass ich extrovertiert bin, aber das war in Verbindung mit meinem Selbstbild damals. Und das zu üben, das hat mir unglaublich viel gegeben. Weil jetzt, ich meine, wie gesagt schon, wir kennen uns aus BMI, jede Woche 40 Unternehmern sprechen, ist für mich jetzt auf einmal kein Problem mehr. Früher wäre das der Horror gewesen, schlechthin.
Wir hatten jetzt so diese beiden Schwerpunkte genommen, Recruitment, also Videos und Video-Testimonials. die du machst. Diese Recruitment-Sachen sind natürlich gerade im Zeitalter, wo jeder Leute sucht, immer wichtiger. Du kannst halt nicht dich irgendwie bei der AGE melden und sagen, das sind die Gesucher, und dich zurücklehnen, sagen, das ist unser Fruchtkorb, das ist der Obstkorb und wir bieten Softdrinks an, sondern du musst mehr machen.
Also die Branche hat in den letzten Jahren einen sehr, sehr großen Boom gehabt. Das ist vollkommen richtig. Allerdings ist jetzt auch gerade wieder ein Wandel in Richtung Auftragslage zu sehen. Weil einfach viele, gerade wenn wir solche Kunden betreut haben mit Agenturen zusammen in Richtung KMU, Mittelstand, wirklich große Mittelständler, da sind mittlerweile Kosten und Investitionen übersteigen gerade total den Horizont der Einnahmen. Also es gibt ja massive, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, einfach gerade sehr, sehr krasse Einbrüche in Neuaufträgen einfach, weil keiner möchte weiter investieren. Es gibt einfach einen Investitionsstopp gefühlt in allen Unternehmen. Und gerade wenn das Unternehmen sind, die zum Beispiel Maschinen für andere Unternehmen herstellen, also quasi B2B-Dienstleister, B2B-Produzenten sind, da gibt es einfach einen Investitionsstopp. Und da gibt es tatsächlich gerade einen Wandel, dass viele Unternehmen sagen, okay, wir möchten jetzt erstmal nicht wieder einstellen, sondern in Richtung Aufträge wieder gehen. Und in zweierlei Hinsicht funktioniert dieses Konzept. Einmal dieses Recruiting-Konzept, was wir ja gefahren sind, wenn Unternehmen, große Unternehmen sich trotzdem noch erweitern möchten und sich quasi für die Zeit nach der Krise schon rüsten. Vollkommen legitim. Was aber auch geht, letztendlich sind ja immer die, die als Gewinner aus der Krise herausgehen, die in der Krise investiert haben. Ist immer so. Und die, die halt nicht das Geld haben zu investieren, gehen dann meistens danach ein bisschen unter. Das heißt aber auch, wenn man jetzt gerade zum Beispiel, greife mir jetzt mal Baubranche raus. Wenn man dort jetzt schon in die Neukundenakquise investiert, wenn man jetzt schon Baustellenporträts, also wie eine Kundenreferenz, aber im großen Stil, Bauprojekte vorstellt, was können wir umsetzen im Maschinenbau, was bieten wir für eine richtig krasse Leistung für unsere Kunden? Was können die damit bewirken? Da auch diese Kundentestimonien sich einholt oder auf andere Art und Weise schon in die Neukundenakquise geht, dann wird man als Gewinner aus dieser Krise herausgehen, die ja für doch einige schon eine sehr große Herausforderung darstellt. Aber letztendlich ist es ein wirtschaftlicher Zyklus, wie es die letzten Jahrzehnte schon, Jahrhunderte schon war. Und das hat sich immer wieder gezeigt, genau das ist, was man da tun müsste. Also dieses Schwert Recruiting, das ist ein starker Zweig, vor allen Dingen die letzten Jahre gewesen. Und aufgrund der wirtschaftlichen Lage wandelt sich das aber gerade ein bisschen. Also es kommt immer darauf an, in welcher Lage sich das Unternehmen befindet und was es gerade als nächsten strategischen Step gehen möchte. Und da sind wir einfach die unterstützenden Partner.
Welche Kanäle würdest du damit bespielen?
Ist ganz unterschiedlich. Letztendlich sollte man natürlich ein ganzheitliches Konzept irgendwie fahren. Aber gerade für B2B-Dienstleistungen ist natürlich LinkedIn super relevant.
Klar.
Ist ein teurer Kanal pro Lead, ja, absolut. Allerdings, wenn man da mit einem guten Budget reingeht, die Qualität der Leads ist halt auch viel, viel höher.
Klar.
Und wenn man jetzt versucht, eine Maschinenbaudienstleistung über Facebook zu vermarkten, wird es eher schwierig werden. Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer, sind eher unsere Ansatzkanäle für Recruiting, weil da sind die Leute in der Freizeit drauf. Für B2B-Dienstleistungen fahren wir da andere Strategien. Auf der einen Seite LinkedIn, auf der anderen Seite ist es aber auch zum Beispiel möglich zu sagen, okay, B2B-Dienstleistungen sehr, sehr hochpreisig. Das benötigt einen ordentlichen Vertrieb. Wir bauen da auch teilweise Systeme auf mit den Unternehmen, die dann sagen, okay, wir binden das jetzt in unseren bestehenden Betriebsprozess mit ein. Das heißt, wir produzieren nicht nur das Video, sondern arbeiten uns auch wirklich in den Vertriebsprozess rein mit unseren Kunden, um zu schauen, wo ist wirklich der Knackpunkt, wo können wir Verbesserungen vornehmen, wo können schon Einwände behoben werden. Ist die Qualität der Leads, die selber beschaffen, schon qualitativ genug? Wo können wir ansetzen? Es ist ja im Marketing nicht immer alles nur Lead-Gewinnung. Das ist ja eine totale Insellösung. Marketing ist ja viel, viel mehr. Vertrieb ist ja viel, viel mehr. Und da gibt es auch viel, viel mehr Schnittpunkte, wo man so mit Videos, strategischen Videoproduktionen arbeiten kann.
Kurz Zur Erklärung des Wortes, ein Lied ist ein Hinweis, ein Tipp, der möglicherweise zu einem Auftrag geführt. Habe ich das so richtig verstanden?
Also ein Hinweis oder ein Tipp kann es Empfehlungsmarketing sein,
Hm?
also quasi eine Empfehlung, die gegeben wird. Aber grundsätzlich ist es erstmal interessant, um das runterzubrechen. Also jemand, der sich zum Beispiel für dein E-Mail-Newsletter einträgt oder für einfach ein Formular für ein Erstgespräch oder für eine Broschüre, die er bekommen möchte oder sowas. Das sind ja irgendwie im Grundsatz Interessenten erstmal, die aus irgendeinem Grund Interesse an dem Produkt, an dem Arbeitsplatz zeigen. Das ist im Prinzip ein Lead. Also die Interessengewinnung.
Würdest du sagen, ist das dein Haupt, also Zielkunde? Nehmen wir an, du kannst mir jetzt sagen, so sieht mein nächster Kunde aus.
Unsere Kunden, die wir betreuen, sind meistens über 20 Mitarbeiter groß, also wirklich da, wo der klassische Mittelstand irgendwo anfängt. Natürlich Open End. Unser Sweet Spot, sage ich mal so, sind so 100 bis 500 in der Range. Und da kann man richtig, richtig geile Sachen machen. Und auch wenn man natürlich mehr Budget zur Verfügung hat, kann man auch viel, viel mehr Leute erreichen und viel, viel mehr umsetzen. Und dann sind die Kampagnen einfach für unsere Kunden noch schlüssiger. Und das sind genau diese Kunden, die bereit sind, in Marketing zu investieren, die das ganze Konzept schätzen und bereit sind, auch mal andere Wege zu gehen. Das sind unsere Kunden.
Fabian, was sind die Ziele mit diesem Podcast hier? Warum setzt du dich überhaupt mit mir hier hin? Sprichst mit Unternehmern? Also, was sind deine persönlichen Ziele?
Also ich bin ein Typ, und das bist du, glaube ich, auch, Daniel. Wir haben jetzt sehr viel über mich gesprochen. Wir hinterfragen gerne Sachen kritisch, tauchen gerne sehr, sehr tief in bestimmte Branchen ein und lassen uns da auch wirklich auf diese anderen Geschäftsmodelle, die anderen Sichtweisen ein. Und das möchten wir eben euch als Zuhörern total mitgeben. Also wir möchten, jetzt sind zwar die ersten zwei Folgen über Daniel und mich, aber die darauffolgenden Folgen werden wir immer Gäste haben. Wir werden immer eine dritte Person haben, wo wir wirklich sagen, das sind die verschiedensten Branchen, die wir gerade behandeln und die verschiedensten Herausforderungen, die gelaufen sind, um wirklich ein Verständnis für A, die Branche zu bekommen, B, das Geschäftsmodell zu bekommen, C, über die persönlichen und geschäftlichen Herausforderungen mehr zu erfahren und wie die gelöst wurden, damit einfach die Zuhörer Inspiration daraus ziehen können, was in ihrem eigenen Geschäft vielleicht für eine Herausforderung gerade vorliegt, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen können oder einfach ein besseres Marktverständnis bekommen. Das ist eigentlich mein Ziel, das den Leuten mitzugeben aus den Interviews, die wir eben führen.
Ich also freue mich auf unseren Podcast gemeinsam.
Ich mich ebenso, Daniel. Dann lasst uns gerne ein Feedback da. Das sollte es, glaube ich, für die erste Folge erstmal gewesen sein. Heute ging es mal viel um mich. Nächste Folge wird es dann viel um Daniel gehen, dass ihr uns einfach beide als Personen kennenlernt. Und lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Gebt uns Feedback, wie ihr es findet. Und ansonsten, wir sehen uns spätestens auf der nächsten Netzwerkveranstaltung in Leipzig.
Und in 14 Tagen in diesem Podcast.
Super. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.